gesagt. Füge Richtigkeit, gemeinsam gestalten. Es ist an der Zeit, Wissen ist Macht. Also lade uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei niemals verbaut. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Haltung, wir machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege. Heute wieder mit der Podcast-Serie in Kooperation mit der Initiative Pflege gegen Rechts. Heutiges Thema ist natürlich wieder Demokratie und Haltung, aber hauptsächlich die Diversität in der Praxisanleitung, die auch zu beachten ist. Unsere Gästin heute ist die liebe Heike. Schönen guten Tag.
Hallo, wunderschönen guten Tag. Hi, freue mich, dass ich dabei sein darf.
Magst du dich mal vorstellen für die ZuhörerInnen?
Ja, aber gerne. Also ich bin die Heike, ich bin 59 Jahre alt, ich komme aus dem Saarland und bin seit 2011 in der Pflege, habe 2019 dann meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin gemacht, habe erstmal fast 10 Jahre im ambulanten Setting gearbeitet und bin jetzt seit vorigem Jahr im Oktober in einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung als freigestellte Praxisanleiterin tätig und freue mich wahnsinnig immer wieder auf unser Azubi-Team, das total bunt ist und jung ist. Und das ist richtig schön.
Perfekto. Und deswegen leiten wir auch zu den Interviewfragen über.
Die Interviewfragen.
Und zwar, wie gehst du denn bei deiner Praxisanleitung mit diesen kulturellen, bunten Unterschieden um?
Also am besten geht man ja mit diesen kulturellen Unterschieden sehr offen um, trotzdem aber auch sensibel und verfolgt einen eher proaktiven Ansatz, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, auf jeden Fall, was ich total wichtig finde, bei so viel Diversität in der Praxisanleitung oder generell auch in der Pflege, ist eigentlich so die eigene innere Haltung, die man dazu hat. Das finde ich total wichtig, dass man neutral ist, Respekt hat und auch wertschätzt.
Schön gesagt. Also spielt dann die Rolle der Diversität im Umgang mit den Auszubildenden eine ziemlich große Rolle für dich? Und wie machst du das mit diesen unterschiedlichen sozialen oder sprachlichen Hintergründen?
Also ich bin der Meinung, dass es total wichtig ist, dass man sich bewusst macht, dass kulturelle Vielfalt bzw. Diversität eine absolute Bereicherung ist. Aber bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich. Und ich versuche halt, eine inklusive und respektvolle Lernumgebung zu schaffen, um Missverständnisse zu vermeiden und das Potenzial jedes einzelnen Auszubildenden herauszukitzeln und auch zu fördern.
Okay, das klingt zumindest so, als ob ich mich sehr aufgehoben bei dir fühlen würde. Aber gab es da auch Situationen, die aufgrund von der Vielfalt in deinem Team oder unter den Auszubildenden besonders herausfordernd waren? Und wie hast du da so mit gehandelt?
Also Herausforderungen gibt es immer und auch in den letzten Jahren gab es ganz viele Herausforderungen für mich. Allerdings sind das eher so Probleme und Herausforderungen, die auftreten, auch aufgrund von, ja, wie soll ich das sagen, noch nicht ausgereifter sozialer Kompetenz. Denn eine soziale Kompetenz, das ist ja auch das, was sich im Laufe der Ausbildung entwickelt. Viele bringen das auch mit, je nachdem, wo sie herkommen. Manche haben ja einen familiären Hintergrund und machen die Ausbildung, weil die Mama, der Papa, die Oma oder wer auch immer schon auch in der Pflege gearbeitet hat, da merkst du das schon. Die bringen da schon ein großes Verständnis und soziale Kompetenz mit. Aber wir haben ja auch Auszubildende, die völlig pflegefremd sind. Und da ist es schon dann eine Herausforderung, gerade in diesem Thema wirklich das aus ihnen so rauszukitzeln und sie das zu lehren auch. Und es sind auch manchmal Probleme aufgrund des Alters, weil wir haben ja nicht nur junge Auszubildende, wir haben auch Auszubildende. Ich war selber eine Auszubildende mit 48, die ja jetzt schon ein bisschen älter war. Und auch da gibt es Herausforderungen. Und manchmal ist es auch die Erziehung einfach, die Auszubildenden von zu Hause mitbringen, die Herkunft Es ist manchmal die Kommunikation, die eine Herausforderung ist, weil gerade bei jungen Auszubildenden ist das noch nicht in der Kommunikation so, dass sie das alles so auf Sachebene sehen, wie wir das eigentlich sehen sollen, sondern viele Dinge, die man anspricht, auch Fehler, die sie machen, einfach noch zu persönlich nehmen. Und das sollen sie ja nicht. Und das ist auch sowas, was einen herausfordert. Und natürlich auch Respekt und Wertschätzung, den eventuell der oder die ein oder andere, je nachdem, aus welchen Familienverhältnissen, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber je nachdem, wo sie herkommen, merkst du das schon, dass Sprache oder das Wording noch nicht entsprechend ausgereift ist, wie das normalerweise in der Pflege sein sollte.
Bitte. Nach einem guten, höflichen Knicke-Tonfall.
Auch genau. Richtig.
Nicht mit so vielen modernen Begriffen, wie ist ja cool, ey, oder also, dein Auge ist dann jetzt gegenüber eines älteren Pflegeempfängers vielleicht nicht so angebracht. Ich verstehe, was du meinst.
Ja,
aber das leitet perfekt zu meiner nächsten Frage über. Das hast du nämlich wunderbar gemacht. Wie gehen Sie damit um, dass man Auszubildenden diesen respektvollen Umgang in der Vielfalt im Kontakt mit Patientinnen oder Bewohnerinnen auch unterschiedlicher Herkunft und Religion bei? Wie bringst du das bei?
Also ich habe am Anfang ja schon gesagt, ganz wichtig ist die eigene innere Haltung, die man deutlich machen muss und die man natürlich dann auch nach außen tragen sollte, ganz gezielt nach außen. Das ist natürlich in meiner Rolle als Vorbild den Auszubildenden und Bewohnern gegenüber, dass man da respektvoll und wertschätzend miteinander umgeht. Das heißt, dass auch ich als Praxisanleiterin den Auszubildenden gegenüber respektvoll und wertschätzend bin, weil Vorbildfunktion, denn wie sollen sie es denn lernen oder wie sollen sie es denn spüren, dass das was Gutes ist, dass das was Positives ist, wenn sie es selber nicht erfahren. Das ist auch so etwas, was ich ganz oft mit Kolleginnen bespreche oder da ab und zu mal sagen muss, ja, wie hast du denn mit der Auszubildenden gesprochen? Ja, beschwer dich bitte nicht darüber, dass sie jetzt dir gegenüber irgendwie so ein bisschen cholerisch war oder laut war. Du warst das auch. Weil du bist schon länger in der Pflege drin, du bist erwachsen und lebe es doch vor, wie du das gerne hättest, dass man mit dir umgeht. Ne? Einfach auch dieser versteckte Rassismus bzw. Diskriminierung aufgrund von Krankheitsbildern bei den Bewohnern, auch da ist das immer ein bisschen schwierig.
Sehr gut, ja? Das passt auch wieder perfekt zu meiner Überleitung.
Genau, eins noch. Eins möchte ich noch sagen, in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung ist so das Wording auch, ne? Weil man muss ihnen auch beibringen, Worte auch weise zu wählen, weil Sprache und Worte sind Macht. Genau.
Oh ja. Ja. Wünschst du dir noch so im Hinblick auf diese Unterstützung für Diskriminierung, Rassismus, Unterstützung für Fortbildung oder für bessere Anleitungen bezüglich der Diversität? Also was könnte man da noch so berücksichtigen? Was würdest du dir da wünschen?
Also auf jeden Fall für die sprachliche Unterstützung, weil die Sprachbarriere ist eigentlich so das größte Problem im gesprochenen Wort, aber auch im geschriebenen Wort, weil es geht ja auch in der Ausbildung viel um Dokumentation. Das ja, wir müssen ja viel dokumentieren. Und das ist auch so im Rückblickend auf die letzten 6 Jahre, in denen ich mit den verschiedensten Auszubildenden gearbeitet habe, auch immer wieder ein Thema, dass sie einfach sagen, die deutsche Sprache oder die deutsche Rechtschreibung und all das, was dazu gehört, ist einfach das Schwierigste. Und da würde ich mir wünschen, dass man uns mehr Hilfsmittel an die Hand geben würde, um den Auszubildenden, um die da besser unterstützen zu können. Und Schulungen, zum Beispiel interkulturelle Kompetenz, dass da auch alle Mitarbeiter geschult werden. Super finden würde ich auch Mentoring. Das heißt, dass man also wirklich auch Kolleginnen zur Unterstützung der Auszubildenden an die Seite stellt, auch als Vertrauensperson, nicht nur jetzt die Praxisanleitung als Vertrauensperson, sondern auch andere Mitarbeiter. Vielleicht auch andere Auszubildende, die schon länger dabei sind oder die kurz vorm Examen stehen, die auch halt wissen, wie es läuft und wie sie unterstützen können. Und manchmal ist es ja auch so, dass Auszubildende, die so im gleichen Alter sind, einfach auch ein bisschen besser miteinander klarkommen. Ja.
Da steht man ja auch. Gehst du auf diese unterschiedlichen kulturellen Hintergründe und Lebenswelten deiner Auszubildenden ein? Du hast gesagt, einer ist älter, einer ist jünger, einer kommt aus einem anderen Herkunftsland und so weiter. Berücksichtigst du das irgendwie im Lernstandsgespräch, Lernumfeld?
Ja, also um das alles zu berücksichtigen, es ist enorm wichtig, einen Ansatz zu wählen, der Empathie, Anpassungsfähigkeit und Respekt in den Vordergrund erstmal stellt. Und jeder Auszubildende bringt ja seine eigene Geschichte mit, seine eigenen Erfahrungen mit und auch seine persönlichen Umstände, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und seine Herangehensweise an die Arbeit und das Lernen einfach beeinflussen. Ich nehme mal ein kurzes Beispiel. Eine Auszubildende, die zum Beispiel in der Schule, in der Theorie eine absolute 1 ist, ist im praktischen Teil eher so eine 3 bis 4, vielleicht sogar auch noch schlechter, weil sie einfach nicht nachfragt oder sich nicht einbringt, was sie jetzt helfen kann, was sie machen kann oder was auch immer. Und dass ich dann auch hinterfrage, da haben wir wieder das Thema Kommunikation, das ich total wichtig finde, dass man hinterfragt, warum ist das so? Weil ich habe das selber schon erlebt, dass da wirklich so eine 1er-Schülerin war. Aber durch den kulturellen Hintergrund hat sie sich nie in der Situation mit eingebracht, weil sie mir dann nachher, wir hatten dann darüber gesprochen und sie sagte mir dann, ja, weißt du, bei uns in der Kultur ist das so, eine Frau fragt nicht, sie wartet, bis man ihr sagt, tu dies, tu das, tu jenes. Und wenn man das aber weiß, dann ist das doch alles okay und dann kann man dementsprechend auch das Ganze unterstützen und kann sagen, kann dann erklären, also bei uns in der Kultur ist das nicht so, aber ich respektiere das und deshalb bekommst du jetzt nicht eine schlechtere Note, sondern ich binde das dann in der Anleitungssituation oder in der Pflegesituation so mit ein, dass ich am Anfang erstmal dann sage, pass auf, könntest du jetzt bitte das holen gehen oder mach du jetzt bitte das und das. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Also, dass man das wirklich so berücksichtigt auch. Ne?
Das klingt nach einem inklusiven Lernumfeld und einem Respektieren, was du da schaffst, auf diese wirklich Erfragen gezielt und drüber reden und auch schwierige Situationen oder andere Situationen auch dann noch anzusprechen, um den Lerninhalt zu finden, den man gut vermitteln kann. Und dann hast du auch meine Frage hier schon sicher schon erledigt, dass du ein Beispiel nennst. Du hast ja schon ein Beispiel genannt. Ja. Deswegen komme ich zu der nächsten Frage. Wie integrierst du das Thema Geschlechtervielfalt oder interkulturelle Kompetenz in deine Anleitungsgespräche oder praktische Übungen? Damit ist ja gemeint auch, dass wir ja durchaus ja bestimmt auch heterosexuelle, homosexuelle, trans und so weiter, also Geschlechtervielfalt wie unterschiedliche Kulturen berücksichtigen.
Also wichtig ist immer für mich eine offene Kommunikation, dass man Fragen stellt, dass auch eigene Erfahrungen einfach geteilt werden. Das heißt, dass auch ich als Praxisanleitung, um in so ein Gespräch oder in ein so Thema reinzugehen, eventuell einfach mal so das in den Raum reinwerfe, wie ich zu bestimmten Themen stehe. Und dann kommt da automatisch so ein Gespräch auf. Also einfach so einen Wink mit dem Zaunpfahl geben und dann fängt das Gespräch an und dann ist das wirklich so, dass man vielleicht sagt, wir wollen kurz darüber reden und nachher sitzt du 2 Stunden da, hast eigentlich alle Themen trotzdem dann besprochen, ne? Oder ich kann Fallbeispiele nutzen, ne? Auch so schön, wie du das jetzt hier in deinem Skript gemacht hast. Einfach ein Fallbeispiel mal auf den Tisch und dann sagen, so, jetzt lasst uns mal darüber reden.
Also, genau. Ja. Oder anhand echter Patienten.
So. Ja, oder? Ja.
Da ist ja auch oft immer die Biografiearbeit auch gut und wichtig.
Absolut, ja.
Kommen wir zu der letzten Frage, bevor wir richtig ins Theoriewissen einsteigen. Wenn es Konflikte gibt, gibt's ja öfters vielleicht auch mal zwischen Teammitgliedern und Auszubildenden, bist du ja deren Anwalt. Und was tust du dann, um Missverständnisse und Spannungen zu entschärfen?
Also auf jeden Fall muss, wenn Diskriminierung oder Rassismus aufkommt, auf jeden Fall mit der betreffenden Mitarbeiterin oder Kollegin gesprochen werden darüber. Man muss auch ganz klar Stellung beziehen. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich da auch von oben her wirklich von der Chefetage aus, das ist ein absolutes No-Go, Rassismus, Diskriminierung bei uns, gerade weil wir bei uns in der Einrichtung wirklich, wirklich so ein bunter Haufen sind. Wir haben so viele verschiedene Mitarbeiter bei uns, verschiedene Kulturen, verschiedene sexuelle Gesinnungen, also wirklich so die ganze bunte Breite. Und da ist das wirklich dieses Thema, was eigentlich bei uns gar kein Thema ist, weil wir Diversität auch leben. Und da sind wir auch ganz stolz drauf. Pflege ist nun mal bunt. Wir leben 2025. Ne? Und wenn dann wirklich mal so ein Ausrutscher dann da ist, dass man ganz klar sagt, nicht mit uns, noch nochmal sowas und dann tut es uns leid. Man muss dann wirklich konsequent sein und muss sagen, dann muss der Mitarbeiter halt leider gehen, wenn es nicht anders geht.
Sehr gut, auch dazu habe ich dann noch eine Folge vor in dieser Reihe mit der Initiative Pflege gegen Rechts bezüglich Mobbing und Ähnlichem, dass man da mal genauer drauf eingeht, was ist das, wie erkenne ich das und was macht man da? Da steigen wir jetzt nicht zu tief ein. Wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, in meinen Wissenspart als Pflegepädagogin und ich erzähle ein bisschen was zum Theoriewissen.
Das Fachwissen.
Also, Lerninhalt ist ja heute Diversität ganz groß. Diversität bedeutet Vielfalt, bezeichnet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Menschen in einem Bezug auf Merkmale wie Geschlecht, Alter, ethische Herkunft, also Herkunftsländer, Herkunftskulturen, Religionen, sexuelle Orientierungen, körperliche und geistige Fähigkeiten, also man kann da auch von Behinderungen oder Ähnlichem sprechen, unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, soziale Herkünfte, also ärmere oder reichere Familie oder, sowie Weltanschauung. Also viele verschiedene Diversitätsmerkmale gibt's. Die Welt ist so kunterbunt, es gibt ja einen riesen Diversitätsrat, wo alle möglichen Merkmale auch aufgezählt werden, die man an Unterschiedlichkeiten betrachten kann. In sozialen, kulturellen und beruflichen Kontexten zielt Diversität ja darauf ab, diese Verschiedenheiten wertzuschätzen. Das ist ja eine Grundlage unseres Berufes. Und diese Chancengleichheit zu fördern, da redet man ja auch oft in der Pädagogik von, man Chancengleichheit fördern möchte und Diskriminierung zu vermeiden. Also auch ein Grundsatz wirklich des Pflegeberufes. Die Praxisanleitung an sich als Begriff ist dann die geplante und strukturierte Lernanleitung oder Lernprozess, der in der beruflichen Ausbildung gefördert wird. Insbesondere in Pflege- und sozialpädagogischen Berufen ist daher besonders wichtig, weil wir ja hier auch, wie du so schön gesagt hast, vorhin die Sozialkompetenz fördern wollen. Und dabei unterstützt halt eine ausgebildete Fachkraft, du als Praxisanleitung, die Auszubildenden oder Praktikantinnen bei der Verknüpfung von Theoriewissen zu praktischen Tätigkeiten im Berufsalltag. Ziel ist es, die berufliche Handlungskompetenz aufzubauen, dass sie Verantwortung übernehmen können, eine qualifizierte Begleitung und Benotung während des Lernprozesses gewährleistet wird und sie ein Feedback bekommen. Genau, und nicht nur nebenbei laufen oder Lernen durch Fehler machen müssen. Mega gut, im neuen Ausbildungsgesetz ist es ja verpflichtend mit 10%. Deswegen gibt es ja auch mehr Zentralpraxisanleiter wie dich. Also es werden ja auch immer mehr Stellen dafür schaffen, dass man diese Tätigkeit gut tun kann. Ich damals musste noch für jede einzelne Stunde kämpfen. Da wartet ja im Gesetz noch nicht so drin. Also das sind unsere zwei Hauptthemen heute und deswegen kommen wir nun zu den Aufgaben der Praxisanleitung in der Diversität.
Die Aufgaben.
Herausforderungen hatten wir ja schon. Du hast gesagt, Sprachbarriere, unterschiedliche Ausdrucksweisen, unterschiedliche Kommunikation oder Bewusstsein für gute Kommunikation, dass das für dich immer wichtig ist, das gut beizubringen und zu thematisieren. Auch diese unbewussten Vorurteile zu beachten und auch Ungleichbehandlung von Kollegen anzusprechen. Zeitmangel im Pflegealltag hat man ja auch. Da bist du, glaube ich, ein bisschen raus. Wenn du Zentralpraxisanleiter bist, hast du gut Zeit für die individuelle Begleitung. Oder? Du machst dann bestimmt richtig.
Ja, das ist auch total wichtig. Das hatte ich im Ambulanten, hatte ich das nicht. Das war für mich dann auch ein Grund, dass ich gesagt habe, ich bin da nicht so glücklich mit und ich möchte gerne freigestellt sein und habe dann voriges Jahr im Oktober den Arbeitgeber gewechselt und habe dann unsere Einrichtung tatsächlich da jemanden gefunden, der da gesagt hat, ja, wir möchten das. Wir hatten das noch nie, aber wir möchten das jetzt so. Und das ist auch wichtig, gerade in dieser Diversität von Auszubildenden. Wenn wir jetzt auf die gehen mit Migrationshintergrund und mit Sprachbarrieren, da musst du die Zeit haben. Das kannst du nicht immer in der Gruppenarbeit machen. Da müssen wirklich auch einzelne Begleitungen dabei sein. Da muss auch Zeit sein, mich einem Einzelnen auszubilden, obwohl vielleicht 6 da sind, dass ich trotzdem die Zeit habe, mich um diesen einen Auszubildenden zu kümmern. Weil das ist eine 1:1 Betreuung. Das ist nun mal so.
Ja.
Und ich meine, wir haben Mangel an Pflegepersonal und wir nehmen uns diese Menschen oder diese jungen oder auch älteren Menschen, die kommen aus ihrem Heimatland, lassen da alles zurück, wollen hier eine Ausbildung machen, sind sehr motiviert, dann muss ich mich auch darum kümmern. Ganz nochmal, ich muss mich dann auch um sie kümmern und muss meiner Praxisanleitung dann auch die Zeit einräumen, dass man sagt, okay, komm her, das ist jetzt nun mal so, aber irgendwann geht er ins Examen und wenn er gut begleitet wurde, dann bleibt er ja auch, weil das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht ausbilden, dass sie nochmal gehen. Wir wollen ja, dass die bleiben. Beispiel, unsere drei Ausbildenden, die haben jetzt Examen gemacht und die kommen aus Indien und die bleiben alle, weil die gesagt haben, hier ist es cool, hier ist es gut. Ne? Wir sind hier gut aufgehoben, wir hatten eine gute Ausbildung und man hat uns die Chance gegeben und die bleiben jetzt. Und das ist doch einfach, das ist doch toll.
So sollte es sein. Perfekt. Als kleiner Tipp mal von mir zwischendrin. Ich habe mal vor einer Weile, du bist schon fast ein Dreivierteljahr, eine lange Folge gemacht zu DAF, DATS, also Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache, auch mit Spezialpädagogen dazu. Da sind auch ganz viele Tipps drin, wie man auf Sprachbarrieren eingehen kann und was man alle tun kann. Von Vokabelheften anlegen und.
Ja.
Kommen wir mal zurück zu den Aufgaben. Die Aufgaben der Praxisanleitung und in der Diversität sind ja diese Chancengleichheit, die Lernvielfalt zu berücksichtigen, unterschiedliche Perspektiven, das Team zu bereichern, den Lernprozess zu bereichern, interkulturelle Kompetenzen beizubringen, weil auch die pflegebedürftigen Menschen sind ja auch alle total unterschiedlich, sind ja nicht nur wir Pflegefachpersonen oder Auszubildenden, die total unterschiedlich sind, sondern die, die wir pflegen ja auch. Also alle Beteiligten können da miteinander lernen, voneinander lernen und die Vielfalt umsetzen. Beziehungsarbeit hast du so viel erwähnt. Du hast so oft gesagt, Kommunikation, wertschätzender Umgang, eigene Haltung, Förderung von Vertrauen und Motivation, Vorbildfunktion hast du auch gesagt. Also diversitätssensible Praxisanleitung bewirkt und prägt und macht eine Haltung von zukünftigen Pflegefachkräften und schafft somit ja mehr Lernerfolg. So, wollen wir das doch nochmal zusammenfassen. Das Wichtigste ist... Praxisanleitung so zu gestalten und zwar mit Reflexion der eigenen Haltung. Welche eigenen Werte, Vorurteile und Stereotype habe ich denn als Praxisanleiter? Die individuellen Lernzugänge zu berücksichtigen, also die Lernenden zu fragen. Wo kommst du her? Welche Sprachkenntnisse hast du? Welche Bildungsbiografie? Welche Biografie hast du? Welcher Lerntyp bist du? Um individuell zu fördern, nennt man ja auch Lernstandsgespräch oder Erstgespräch, Zwischengespräch. Da kann man das alles machen. Vielfalt sichtbar machen, kollegiale Beratung, mit Fallbeispielen arbeiten, hast du auch gesagt, Aufgabenstellungen, Gespräche zu thematisieren, überhaupt ein Gespräch mal zu initiieren darüber, um dann auch über kultursensible Sachen zu sprechen. Kommunikationskultur stärken, auch das, du hast ja gesagt, Kommunikation ist das A und O, offen, respektvoll, die Knicke einzuhalten, aktive zuhören, fördern, inklusiv zu sein und dann die Partizipation als Team zu fördern, zu ermutigen, nachzufragen, Erfahrungen und Sichtweisen einzubinden. Also alles To-Dos für eine gute Anleitung. Jetzt das Fallbeispiel.
Das Fallbeispiel.
Da habe ich ein schönes Bild mitgebracht von einer Auszubildenden. Du darfst mal das Bild beschreiben.
Also ich sehe auf diesem Bild eine Auszubildende. Sie trägt ein Kopftuch. Also sie macht schon mal einen sehr fröhlichen Eindruck, denn sie lacht. Es scheint ihr sehr gut zu gehen. Und sie hat ein Klemmbrett in der Hand. Ja, also das ist das, was ich jetzt so sehe. Sie hat ein Stethoskop noch um. Vielleicht, weiß ich nicht, Ende zweites Ausbildungsjahr oder mitten zweites Ausbildungsjahr.
Könnte alles sein. Ja, wir gucken mal, wer das ist und wie die Dame heißt, unsere Auszubildende. Das Bild und Skript und so weiter findet ihr natürlich wieder auf dem Instagram-Kanal Tatort Pflege, der Podcast. Könnt ihr dann suchen und finden und angucken. Und auch alle Lerninhalte ringsherum dazu findet ihr dort. Ansonsten auch auf LinkedIn oder Facebook oder TikTok. Das Fallbeispiel ist dann so, wir haben hier Fatima, eine 20-jährige Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr, hat einen Immigrationshintergrund, hört man vielleicht schon ein bisschen vom Vornamen, könnte aber auch in Deutschland geboren sein, das lassen wir mal jetzt hier. Sie trägt offensichtlich, wie ja auch auf dem Bild zu sehen, ein Kopftuch, sie ist motiviert, spricht gut Deutsch, ist aber in der schriftlichen Dokumentation noch sehr unsicher. In der Praxis begegnet ihr eine ältere Kollegin mit Ablehnung und äußert sich wiederholt kritisch über religiöse Sonderwünsche. Fatima wirkt zunehmend verunsichert und traut sich weniger zu fragen und zieht sich zurück. Die Praxisanleiterin beobachtet die Situation und überlegt nun, wie sie Fatima stärken kann oder die Teamdynamik verbessern kann. Also es ist jetzt hier im Fallbeispiel sehr kurz und nicht so richtig darauf eingegangen, was damit gemeint ist. Aber ich würde vermuten, religiöse Sonderwünsche, dass das Kopftuch hier gemeint ist.
Ja, das könnte gut sein.
Und nun du. Ja.
Die Analyse.
Jetzt ich, was ich jetzt machen würde in diesem Fall. Also ich würde als allererstes mit Fatima, tatsächlicherweise kenne ich sogar eine Auszubildende aus dem ambulanten Setting, die Fatima heißt. Also ich würde auf jeden Fall mit Fatima ein Gespräch unter vier Augen führen. Würde ihr aufmerksam zuhören, ohne sie dabei zu unterbrechen, würde auf jeden Fall Empathie zeigen und ihr klar machen, dass ich ihre Situation total ernst nehme, weil das ist auch so ein Ding, ne? Würde ihr auch sagen, dass mir das aufgefallen ist, dass sie sich so ein bisschen zurückzieht, ein bisschen ruhiger geworden ist, dass das aber verständlich ist und gebe ihr natürlich meine Sicherheit, dass ich auf jeden Fall an ihrer Seite bin. Ich würde auch versuchen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, mit ihr auch über ihre Stärken sprechen und würde ihr vorschlagen, dass wir gemeinsam mal an einem Tag, was ich eben auch schon sagte, dieses 1:1, dass ich mit ihr gemeinsam an der Dokumentationarbeit arbeite. Ich würde auch ihr im Gespräch sagen, dass ich oder dass wir als Träger auch ganz klare Grenzen setzen, dass Rassismus einfach inakzeptabel ist und sie somit auch bestärke, wenn es noch einmal zu solch einer Situation kommt, dass es sich jederzeit ganz offen an uns wenden kann, an mich oder auch an die Leitung, ne? Oder wenn da ein Mentor ist, dass sie sich an den wenden kann. Mit der Kollegin würde ich natürlich auch ins Gespräch gehen. Erstmal im Vier-Augen-Gespräch würde da ganz sachlich und professionell vor allem mit ihr sprechen und ihr mitteilen, dass ich Kenntnisse darüber habe, dass sie rassistische Äußerungen geäußert hat.
Ja.
Sagt man das so? Ja. Und dass einfach solch ein Verhalten einfach von mir als Praxisanleitung nicht geduldet wird, aber auch, was sie ja ganz bestimmt weiß, generell bei uns in der Einrichtung auch nicht geduldet ist und auch nicht im Team. Ich bleibe dabei faktenbasiert und nenne, und das ist ganz wichtig, ich nenne auch keine Namen. Also ich würde niemals sagen, Fatima hat mir gesagt oder so, ne? Und dann würde ich den Vorfall auf jeden Fall melden. Ich würde ihr das auch sagen, dass ich das melden muss, dass das auch dokumentiert wird. Eventuell könnte man auch eine Teambesprechung noch ansetzen, dort über Respekt, Inklusion und Vielfalt am Arbeitsplatz sprechen. Und worauf ich persönlich auch wirklich Bock hätte, jetzt wirklich Bock hätte, einfach auch mal eine Schulung zu machen. Ich habe ja jetzt das schöne Skript. Mit diesem Skript auch einfach mal eine Schulung zu machen über interkulturelle Kompetenz, um einfach auch so dieses Bewusstsein zu stärken. Und ich finde, und das hat mich auch sensibilisiert in dem Thema, seit ich bei Pflege gegen Rechts bin, dadurch, dass ich Gespräche geführt habe mit Betroffenen, die mir gesagt haben, das und das ist mir passiert, so und so habe ich mich gefühlt, die und die Ängste hatte ich. Und es hat so viel in mir drin auch bewegt und einfach so die Empathie, die ich sowieso schon hatte, noch mehr verstärkt. Und wenn du auch mit solchen Menschen dann unterwegs bist und du beobachtest, wie die sich bewegen in der Öffentlichkeit, manche total vorsichtig. Unser einer macht sich gar keine Gedanken darüber, wenn die Bahn kommt, wo steige ich ein? Wo setze ich mich hin? Oh Gott, wie schlimm ist das? Wie schlimm und prägend ist das für einen Menschen?
Also dass man dann, du meinst, dass man so überlegen muss, wo setzt man sich in der Bahn hin, dass man nicht neben Menschen sitzt, die einen vielleicht ablehnen könnten?
Genau, richtig. Und dass man immer guckt, was sind das für Menschen, ne?
Also, ich probiere das mal zusammenzufassen, weil du das ja sehr gut gemacht hast und ordne das mal in die Kompetenzbereiche ein.
Die Kompetenzbereiche.
Die Kompetenzbereiche, alle, die uns schon länger hören, wissen das ja, sind die 5 Stück, die in der Pflegeausbildungs- und Prüfungsverordnung relevant sind und auch sich in der Ausbildung gliedern und danach auch die Abschlussprüfung sind. Das heißt, die müssen bei den Auszubildenden ja auch sitzen. Wir haben im Kompetenzbereich 1 geht es vorrangig um Pflegeprozess, Pflegeorganisation.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Und somit auch um personale und soziale Kompetenzen. Wir haben hier eine Analyse des Einfühlungsvermögens und dass man Fatimas Rückzug sensibel wahrnimmt und dass es auch um die Pflegedokumentation und Pflegeplanung geht, dass sie da ja auch Hilfe braucht. Lösungen hattest du ja eh gesagt, auch Einzelgespräch, Rückmeldungen, Selbstwert stärken, ermutigen, Fragen stellen, respektvoller Umgang, religiöse Kleidung thematisieren, mögliche Bedürfnisse eingehen. Manchmal können ja auch Ramadan haben und so weiter, was man da machen kann mit den Schichten und so weiter und so fort, aber auch also, die Pflegeplanung zu üben, genau.
Also das mit dem Ramadan, das ist bei uns, wir haben ganz viele Muslime bei uns und da wird in der Urlaubsplanung, wird das schon direkt mit berücksichtigt. Also die sind dann einfach alle nicht da und die anderen sind halt eben dann da. Ne? Und das ist halt respektvoll.
Je nachdem, auch welchen Schichtdienst und so weiter, bei Schülern geht es ja mit dem Urlaub immer nicht so einfach, weil die den ja dann auch vorgegeben haben und so weiter.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Kompetenzbereich 2, Kommunikation und Beratung, der Schlüssel auch oft für interkulturelle Kommunikation ist ja die Haltung und die Kommunikation und die Reflexion mit Vorurteilen. Und hier haben wir eine Analyse des Kommunikationsklimas im Team, die Analyse der Vorurteile, das alles zu reflektieren, zu erkennen, diskriminierende Ansätze nicht zu ignorieren, sondern zu thematisieren, mal auf den Tisch zu packen, zu spiegeln, Lösungen sachlich anzubieten, Gespräche zu führen, respektvolle Sprache, hinzuweisen, was macht Sprache, wie kann ich besser sprechen? Warum gendert man zum Beispiel auch bewusst? Was macht es damit mit der Sprache, wenn man bewusst gendert? Nehme ich eine andere Wording, eine andere Akzeptanz, ein anderes Einschließen von Leuten? Ein Austausch über den Umgang und das Thema Diversität überhaupt anzuregen in einem Teamgespräch.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Intra- und interprofessionelles Arbeiten, Kompetenzbereich 3. Hier die Analyse zu Stärken und Schwächen im Team zu erkennen, auch von Fatima, dies zu fördern, individuelle Lernziele zu machen und realistische Ziele zu setzen, regelmäßig Feedback zu geben, Theorie-Praxistransfer zu fördern, Reflexionsgespräche zu führen. Und du hast wunderbar hier ergänzt, auch wirklich eine Teamsitzung zu machen, ist ja Teamarbeit oder eine Schulung zu machen.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Dann nächster Kompetenzbereich, Kompetenzbereich 4, Recht. Mal viel. Diskriminierung am Arbeitsplatz ist rechtlich eh untersagt. Wir haben ja das allgemeine Gleichstellungsgesetz und Arbeitgeber sind verpflichtet, hier zu handeln, aufzunehmen, zu beraten, zu dokumentieren. Und Lösung ist hier halt auch die Sensibilisierung für dieses Thema zu fördern.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Letzter Kompetenzbereich, Ethik. Unsere Ethik, unser Ethikkodex sagt auch und auch das Grundgesetz, Menschenwürde ist unantastbar. Kultursensible Pflege ist Inhalt des Berufsethos und Inhalt der Berufsethik. Wir sind, wenn wir diesen Beruf haben, dazu verpflichtet. Lösung ist natürlich, das immer wieder zu reflektieren, immer wieder sich da weiterzubilden und den Schülern auch beizubringen, diskriminierungsfreie, lernförderliche Umgebung zu schaffen. Das Fazit, dieses Fallbeispiel und auch unsere liebe Heike hier hat gezeigt, achtsame Praxisanleitung und kultursensibler Umgang und individuelle Unterstützung ist Inhalt der Pflegeausbildung. Wir sind ein vielfältiger Beruf. Vielfalt ist nicht ein Problem, sondern eine Chance für professionelles Lernen, für eine bessere Teamkultur und pflegerische Grundhaltung. und sollte auch als diese verstanden und genutzt werden.
Praxistipps.
Unsere Praxistipps. Hast du noch Praxistipps an alle da draußen?
Also Praxistipps. Also auf jeden Fall ganz wichtig ist das Zuhören und das Wahrnehmen, um ein sicheres Lernklima zu haben. Dann natürlich mein Thema, die offene Kommunikation muss gefördert werden. Kulturelle und religiöse Hintergründe müssen wir einfach respektieren. Wir müssen individuell anleiten. Deshalb müssen Praxisanleiter auch freigestellt sein in einem ganz bestimmten Rahmen.
Genau.
Die Reflexionsarbeit muss gefördert werden. Das können ja auch mal kurze Reflexionsgespräche sein. Das muss nicht immer so lang sein. Meine Vorbildfunktion als Praxisanleiterin und als Mensch. Einfach Vorbild zum Thema Diversität sein. Und die Sprache und die Dokumentation muss einfach geübt werden. Und als Fachsprache vor allen Dingen muss geholfen werden. Und ich muss auch noch dazu sagen, eine Pflegeschule, mit der wir zusammenarbeiten, bei denen ist es jetzt mittlerweile so, die haben das auch angeboten, dass die auch gerade für die Fachsprache nach dem normalen Unterricht Kurse anbieten oder AGs, wie sie das nennen, um da auch wirklich die Fachsprache zu fördern.
Sehr gut. Ja, und auch hier kann ich nochmal Eigenwerbung machen. Früher hat man im Englischunterricht ja auch immer mit Audiobeispielen und Hörspielen gearbeitet, um eine Sprache zu lernen. Dadurch empfehle ich auch immer nicht Muttersprachlern wirklich Podcasts zu hören. Muss ja nicht dieser hier sein, aber allgemein Pflegepodcast, um Berufsethos, Berufsstolz aufzubauen und die Sprache zu üben, hören zu üben, verstehen zu üben und auch dann natürlich auch sprechen und schreiben üben. Tätigkeiten muss man tun. Man muss halt auch schreiben und sprechen üben, aber das Hören kann auch unglaublich helfen, um eine Sprache zu lernen. Zusammenfassung nochmal an dieser Stelle ganz am Ende. Ist ja immer schwierig, so eine lange Folge zusammenzufassen. Die Zusammenfassung. Diversität konkret in der Pflegepraxis bedeutet, es ist egal, welche Herkunft, welche Kultur, welche Sprache und so weiter, Religion und Weltanschauung, alle Generationszugehörigkeiten, Geschlechter, sexuelle Identität, soziale Herkunft, Bildung, körperliche, soziale Fähigkeiten, alles Mögliche, also ich hoffe, ich habe einen Schweiß, ist zu berücksichtigen. Pflege betrifft nicht nur Patienten, Bewohner, sondern uns auch Kolleginnen, uns als Team. Alle Auszubildende, wir sind alle diversitätssensibel in unserer Haltung. Wir helfen uns gegenseitig, diskriminierungsfreie Räume zu schaffen, uns gegenseitig zu reflektieren. Rechtlich ist das verpflichtend. Wir haben ein allgemeines Gleichstellungsgesetz. Wir haben im Pflegeberufegesetz entsprechend die Förderung dieser Kompetenzen drin. Sie sind im Rahmenlehrplan der Ausbildung drin. Wir haben eine UN-Behindertenrechtskonvention und wir haben die Menschenrechte und das Grundgesetz. Das heißt, wir sind halt einfach auch rechtlich dazu verpflichtet, da ordentlich mit umzugehen. Und die Rolle der Praxisanleiterinnen hat die Heike so wunderbar dargestellt, nämlich Lernbegleitung, Vorbild, Vertrauensperson, Gleichbehandlung, Lernchancen rausfinden, individuelle Stärken und Schwächen, Kultur- und sprachsensibel umzugehen, Barrieren abzuschaffen und zu sprechen, zu kommunizieren, zu reden, zuzuhören. Genau. Kommen wir doch zum allerletzten Punkt, unser Zusatzwissen.
Das Zusatzwissen.
Es gibt eine kulturelle Intelligenz, die können wir fördern. Es gibt interkulturelle Kompetenzen, die können wir fördern. Die kulturelle Intelligenz beschreibt die Fähigkeit, sich in interkulturellen Situationen angemessen und effektiv zu verhalten. Meint, ich reise zum Beispiel in ein anderes Land und passe mich an. Probiere die Sprache zu lernen oder probiere wenigstens Bitte und Danke und Tschüss zu sagen. Probiere mich den Gegebenheiten anzupassen. Ist jetzt ein ganz kleines Beispiel. Darauf zu achten, die zu erfragen, empathisch mit den verschiedenen Kulturen zu sein und diese zu berücksichtigen, zu respektieren und überhaupt neugierig darauf zu sein. Eine interkulturelle, kompetente Praxisanleitung erkennt halt auch diese unterschiedlichen kulturellen Prägungen, spricht sie an, bleibt offen und passt das Verhalten bewusst an. Blickkontakt in manchen Kulturen gilt als unhöflich, gerade zum Beispiel in buddhistisch geprägten Nationen oder in ähnlichen Regionen im asiatischen Raum gilt das durchaus als unhöflich, sowie aber auch in verschiedenen muslimischen Regionen, je nachdem. Es kann aber auch bei uns in Deutschland als Desinteresse oder nicht höfliches Verhalten interpretiert werden. Das ist wieder ein kleines Beispiel dafür. Und hier eine Veränderung machen für eine positive Diversität. Und wir alle profitieren von diesen Perspektiven, dieser Kreativität an Empathie und Problemlösung, wenn wir unterschiedliche Perspektiven wahrnehmen. Als letztes von mir, es gibt auf dem Lernskript eine Checkliste zur Diversität in der Praxisanleitung. Kann man sich dann nehmen, ausdrucken, gucken und selber reflektieren, ob man gut in der Praxisanleitung unterwegs ist oder auch als Tipp mit Kolleginnen gemeinsam benutzen für eine Schulung, für ein Gespräch, für ein 1-zu-1-Gespräch, um mal zu gucken, erfüllen wir das alles, können wir über einen Check machen, Haken setzen, und das gliedert sich in verschiedene Bereiche. Haltung und Selbstreflexion. Wie bin ich da aufgestellt? Mit so Fragen ist mir bewusst, frage ich danach, weiß ich, wie viele Religionen oder Herkünfte in meinem Team sind, welche Prägungen, Vorteile habe ich und so weiter. Dann Umgang mit Auszubildenden, da gibt es auch verschiedene Sachen, die da abgefragt werden. Oder in der Kommunikation werden Sachen abgefragt, zu Kultursensibilität werden Sachen abgefragt, zu Lerninhalten und Methoden werden Sachen abgefragt. Ob ich sowas überhaupt schon mal als Anleitung thematisiert habe, ob ich da Lernmethoden habe, wie Piktogramme, visuelle Sachen, Lückentexte oder Vokabellisten für Auszubildende. Was kann ich alle tun, um da noch mehr Diversität zu schaffen? Und auch zum Teamumfeld werden da Fragen gestellt, um sich mal durchzuchecken in der Checkliste. So, Heike, deine berühmten letzten Worte zu deiner Berufserfahrung und alles, was du noch loswerden möchtest.
Meine letzten Worte für heute zu dem Thema. Also, es ist eigentlich gar nicht so schwer, Diversität zu akzeptieren, Diversität zu leben. Man muss einfach nur Mensch sein. Mehr muss man nicht. Wir brauchen nur die Menschlichkeit. Und dann kommt alles andere von alleine, dass man sich einfach bewusst wird, dass das Gegenüber, egal wie er jetzt kulturell geprägt ist, egal wo er herkommt, egal woran er glaubt, egal, wir sind alles Menschen. Und es tut doch niemand weh. Es tut doch niemand weh. Also ja, ich glaube, wenn viele sich dem erstmal bewusst werden, dann ist das alles gar nicht so schwer. Deshalb, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Wenn ich manchmal so lese oder sehe, was im Moment draußen alles so los ist, das bricht mir das Herz. Ich habe da auch so einen Weltschmerz in mir und denke, mein Gott, Leute, es könnte alles so einfach sein, wenn wir alle nur uns auf die Menschlichkeit besinnen würden.
Gut, in diesem Sinne loben wir die Menschlichkeit, die Menschenwürde und Diversität und haben unserem Pflegebuch mit etwas Wissen bereichert und bedanken uns fürs Zuhören und hoffen auf ein nächstes Reinhören. Tschüss!
Tschüss!
Gegenleist, dass Menschlichkeit die Leute als auch reißt. Für Vielfalt, Respekt, für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, es ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lerne uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masse vor. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir messen sind wir stark, Hand in Hand. Pflege mit Halt und wir machen's wahr, Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.